Bevor es jetzt gleich losgeht mit der aktuellen Menschfolge, habe ich eine Bitte an euch. Und zwar könnt ihr gerade für uns abstimmen beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste NewcomerIn. Kann Mensch theoretisch gewinnen, wenn genug Leute abstimmen. Das heißt, ich hoffe, dass alle meine HörerInnen sich jetzt mal die Zeit nehmen und auf den Link zum Podcastpreis klicken und dafür sorgen, dass Mensch einen Preis gewinnt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. So, würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und der Heiko bestimmt auch. Danke, ihr süßen Mäuse. Und jetzt geht's los mit der Folge.
Mensch.
Es ist der 1. Juni 2016, Kammergericht Berlin. Es sind auf den Tag genau 4 Jahre, nachdem Paar des Elf und Sebastian Castillo Pinto mehrere Sexvideos mit Gina Lisa veröffentlicht haben und ein Prozess wegen Vergewaltigung losgetreten wird. Jetzt aber sitzt sie auf der Anklagebank. Schon wieder. Vergangenen Sommer wurde sie bereits schuldig gesprochen. Heute ist die Revision ihre letzte Chance. Ihr wird falsche Verdächtigung der beiden Männer vorgeworfen. Der ganze Raum ist voll mit Zuschauern und Vertretern der Presse. Gina Lisas Anwalt liest ihre Erklärung vor. Darin sagt sie, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen die Wahrheit gesagt hat und nicht versteht, warum sie jetzt hier als Angeklagte sitzt. Am Ende der Erklärung wird Gina Lisa gefragt, was sie in Zukunft anders machen würde. Sie antwortet, ich zitiere, bedauerlicherweise verstehe ich heute auch, dass viele Frauen, obwohl sie Opfer einer Sexualstraftat geworden sind, aus Angst vor Konsequenzen in Bezug auf die eigene Person den Weg zur Polizei nicht mehr gehen. Ich finde es traurig, dass ich dies sagen muss, aber ich wusste nicht, dass man von der Geschädigten zur Täterin gemacht werden kann. Als sie das sagt, werden einige der Zuschauer unruhig. Ganz hinten in der letzten Reihe sitzen 3 junge Männer. Obwohl das streng verboten ist, filmen sie die Verhandlung mit ihren Handys und bieten die Videos in der Pause den Journalistinnen und Journalisten vor Ort an. Das ist ganz schön frech bei einem Prozess, in dem es auch um Videos geht, die ohne Zustimmung gefilmt und verbreitet wurden. Es ist 14 Uhr. Als Gina Lisa an den Männern vorbeigeht, raunt ihr einer der 3 Männer einen Lügnerin zu. Gina Lisa rastet daraufhin im Gerichtssaal komplett aus. Sie schreit, wer seid ihr überhaupt und was macht ihr hier? Daraufhin fangen die Männer an, sie zu beschimpfen. Gina Lisa rennt aus dem Raum. Auch die 3 Männer verlassen den Gerichtssaal. Sie bricht danach auf der Toilette des Gerichts zusammen. Die Sanitäterin des Amtsgerichts guckt nach ihr und erklärt danach dem Gericht, dass sie einfach mal Ruhe braucht. Die Richterin bricht die Verhandlung ab. Vor dem Gerichtsgebäude immer dabei die Kameras. Mehrere Privatsender verfolgen den Prozess. Am nächsten Tag sitzt Gina Lisa mit ihrem Anwalt Burkhard Benigen im Frühstücksfernsehen. Sie wird gefragt, was sie an diesem Prozess am schlimmsten findet.
Die Männer können mit den Frauen machen, was sie wollen, sind dann noch die Coolen, die Helden. Die Frauen sind immer Bitch, Schlampe, Nutte. Männer können machen mit Frauen, was sie wollen. Wie weit geht's denn noch? Haben wir Frauen denn überhaupt keine Rechte mehr?
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mensch, Gina Lisa. Hallo Heiko Bär.
Hallo.
Wie geht's?
Mir geht's gut. Dir auch?
Mir geht's auch super. Und mir ist was aufgefallen. Wenn wir hier bei Mensch über Männer reden, ne? Dann reden wir oft darüber, was sie gemacht haben, also über ihre Taten. Ne? Also wenn das Schwurbeln zum Beispiel, Bohlens Mobbing bei DSDS, Schröders Bromance mit Putin und so weiter und so fort.
Ja.
Wenn wir aber über Frauen reden, dann reden wir in den allermeisten Fällen darüber, wie sie von vor allem den Medien in eine Ecke gedrängt werden. Also oft ist das dann die Ecke der Dummheit, die Sex-Ecke, die Lügen-Ecke oder die Fame-Whore-Ecke oder sowas. Das war auf jeden Fall so bei Kim Kardashian, bei Britney Spears, bei Megan und jetzt auch bei Gina Lisa. Und ich möchte dazu sagen, das machen wir jetzt gar nicht so absichtlich.
Ja.
Das scheint ja einfach der Unterschied zwischen Männern und Frauen in den Medien zu sein.
Das stimmt. Also ich würde aber sagen, also deine Beobachtung hast recht. Ich hoffe aber, dass es uns irgendwie schon auch gelingt, jetzt, dass die Frauen nicht nur wie Opfer rüberkommen, denen irgendwie übel mitgespielt wird oder so. Also das ist ja bei keiner der Frauen so.
Nein.
Das ist auch bei Gina Lisa natürlich überhaupt nicht so. Ne? Also
das machen wir auch und das meine ich damit auch gar nicht. Ich meine nur, dass wir immer solche Personen raussuchen, wo dann irgendwie immer auch eine gewisse Art von Opfergeschichte dabei ist. Und da kann man anscheinend nichts machen. Als Frau in den Medien ist das wohl einfach normal, leider. Und wenn ihr übrigens mal Ideen für Frauen habt, die eher so in Richtung, ich sag mal, Täter in Anführungsstrichen gehen, also was wie Bohlen, Wendler oder auch Pocher, der bald kommt, dann schreibt mir das doch einfach mal sehr gerne. Am besten auf Instagram, Elena_Gruschka. Ich bin gespannt. Ich würde auch mal gerne so eine Frau als Täterin erzählen. Aber nun zu Gina Lisa Lofing. In der letzten Folge haben wir uns ja angeschaut, wie sie mit 21 Jahren, also mega jung und auch etwas naiv, ins Fernsehbusiness gestartet ist. Sie hat an vielen Fernsehformaten teilgenommen, in denen sie immer die Rolle der lustigen Frau mit dem Erotik-Image spielt. Aber wir haben auch gelernt, dass sie in ihrem jungen Leben schon viel erlebt hat. Ich denke da an den Tod von ihrer besten Freundin als Kind, die schlimme Erfahrung mit ihrem Stiefvater oder auch Mobbing in der Ausbildung. Das könnt ihr alles in der vorigen Folge hören. Trotzdem kennt man Gina-Lisa als lustige und meistens gut gelaunte Frau. Und natürlich wäre es schön, wenn wir in der zweiten Folge hauptsächlich über diese Teile des Lebens reden könnten. Aber das geht leider nicht. Wenn man über Gina-Lisa spricht, dann gehört dazu auch einfach ein weiteres unschönes Kapitel. Und zwar nicht nur das Verfahren wegen Vergewaltigung. Es gibt noch ein Verfahren, in dem ihr vorgeworfen wird, genau diese Vergewaltigung erfunden zu haben. Trotzdem wird diese Folge nicht nur düster. Ich kann euch versprechen, es gibt danach auch wieder bessere und leichtere Zeiten für Gina-Lisa. Also, los geht's. Okay, wir begeben uns jetzt in die Welt der Justiz. Es wird also ein bisschen komplizierter, aber da so viele Leute True Crime hören, denke ich, dass wir das schaffen. Nur noch mal kurz zur Erinnerung, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. Das Verfahren gegen zwei Männer, die Gina angeblich vergewaltigt haben sollen, ist eröffnet. 2012 ist das. Die beiden Angeklagten werden aber freigesprochen. Pades F. und Sebastian Castillo Pinto bekommen zwar einen Strafbefehl, aber nur wegen der Verbreitung der Videos. Pades zahlt, Sebastian hat zu dem Zeitpunkt keinen Wohnsitz und die Zahlungsaufforderung kann nicht zugestellt werden. Das ist 2014. Im gleichen Jahr wird Gina-Lisa dann selbst angeklagt von der gleichen Staatsanwältin. Der Vorwurf, falsche Verdächtigung. Das Verfahren zieht sich über mehrere Jahre. Im Dezember 2015 fällt dann die Entscheidung, Gina-Lisa wird schuldig gesprochen. Sie soll 24.000 Euro Strafe zahlen. Gina-Lisa geht daraufhin in Berufung, das ist 2016 und danach wird das Verfahren immer mehr von den Medien aufgegriffen. Irgendwann liest man darüber in fast jeder Zeitung und sieht es regelmäßig im Fernsehen. Auch aus der Bevölkerung bekommt Gina-Lisa extrem viel Support. Im Internet verbreitet sich der Hashtag Team Gina-Lisa. Im Laufe des Jahres 2016 bis zum Sommer, in dem dann das Verfahren stattfindet, wird Gina-Lisa für viele zum Symbol einer Gesellschaft, in der Männer mit Frauen machen können, was sie wollen und ein Nein keinen Wert mehr hat. Auch Alice Schwarzer stellt sich hinter Gina-Lisa. Sie veröffentlicht einen Artikel in der Emma. Sie sieht den Fall Gina-Lisa als Beweis dafür, dass die Würde der Frau in Deutschland nicht viel zählt. Und sie spricht darin auch an, dass der sogenannte Vergewaltigungsparagraf unbedingt verschärft werden muss.
Okay, das würde ich jetzt gerne mal vorlesen. Jetzt wird's richtig seriös, aber das muss man vielleicht mal gehört haben. Also das ist jetzt, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt gilt der. Aus dem Strafgesetzbuch, Paragraf 177 Absatz 1. Wer eine andere Person erstens mit Gewalt, zweitens durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder drittens unter Ausnutzung einer Lage, in der das Opfer der Einwirkung des Täters schutzlos ausgeliefert ist, nötigt, sexuelle Handlungen des Täters oder eines Dritten an sich zu dulden oder an dem Täter oder einem Dritten vorzunehmen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. Also das ist der sogenannte Vergewaltigungsparagraf, wie er zu diesem Zeitpunkt gilt. Also ich erinnere mich noch genau, wir haben mal in Folge 1 darüber geredet, wie wir uns alle so an Gina-Lisa erinnern. Ich erinnere mich tatsächlich, dass die bei mir irgendwie so aus dem Sichtfeld verschwunden ist und plötzlich war die wieder da, weil ich tatsächlich auch andauernd über diesen Hashtag Team Gina-Lisa gestolpert bin, oder? Ja. Das war irgendwie krass, wie plötzlich auf einen Schlag die ganz anders gesehen wurde.
Der Fall Gina-Lisa zeigt auf, dass die Gesetzeslage bezüglich Vergewaltigung noch ziemlich große Lücken hat. Zum Beispiel ist es Anfang 2016 noch so, dass ein Mensch sich körperlich wehren muss, damit es als Vergewaltigung zählt. Das tut Gina-Lisa in den Videos, die es aus der Nacht gibt, nämlich nicht. Deswegen gibt es die Bewegung Nein heißt Nein. Auch Manuela Schwesig, die damalige Frauenministerin und heutige Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, unterstützt die Bewegung. Auch sie sagt, Nein heißt Nein muss gelten. Und Heiko Maas, der damals Justizminister ist, sagt auch sehr deutlich, dass das Sexualstrafrecht verschärft werden muss.
Ja, das war so ein Miniskandal in dem Jahr. Der damalige Justizminister Heiko Maas, oder wie wir hier in der Boulevard-Hochburg Mensch sagen würden, der Ex von Natalia Wörner, der hat also 2016, also wirklich während des Verfahrens, sich geäußert zum Sexualstrafrecht. Und dann hat sein Kollege Schäuble gesagt, das geht nicht. Rücktritt, man äußert sich nicht zu laufenden Strafverfahren als Minister. Nee, Quatsch, war ja eher so generell, sagt dann die Sprecherin von Heiko Maas. Also ich erinnere mich, dass plötzlich wirklich viele Leute über Gina-Lisa geredet haben. Echt aus ganz unterschiedlichen Ecken, auch ich zum Beispiel.
Und der Paragraph wurde dann tatsächlich geändert und ich lese mal kurz Teile aus dem geänderten Paragraphen vor. Wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einem Dritten bestimmt, wird mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Ebenso wird bestraft, wer sexuelle Handlungen an einer anderen Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einem Dritten bestimmt, wenn erstens der Täter ausnutzt, dass die Person nicht in der Lage ist, einen entgegenstehenden Willen zu bilden oder zu äußern. Zweitens, der Täter ausnutzt, dass die Person aufgrund ihres körperlichen oder psychischen Zustands in der Bildung oder Äußerung des Willens erheblich eingeschränkt ist. Es sei denn, er hat sich der Zustimmung dieser Person versichert.
Also man kann sagen, es ist ja schon mal, also in der alten Version war es bis zu 1 Jahr und hier sind es schon mal bis zu 5 Jahren.
Ja.
Das hat sich ja schon stark verändert. Und die Grundbedingungen, dass das überhaupt in Kraft tritt, sind ja erweitert worden, ne? Kann
ja.
man so sagen.
Ja, und man kann ja bei dem Video von Gina Lisa schon sagen, also sie nicht in der Lage, einen Willen zu äußern oder zu verneinen, weil sie ja ziemlich intoxikiert wirkt in den Videos.
Genau.
Das ist zum Beispiel so ein Punkt. Der Fall Gina Lisa nimmt riesige Ausmaße an. Viele sehen in ihr die Symbolfigur aller Frauen, denen nicht geglaubt wird. Und wir gehen jetzt nochmal mitten rein in den Prozess, in das letzte Kapitel, die Revision. Das ist die Szene, die ich ganz am Anfang der Folge beschrieben habe. Überall Kameras, die Medien berichten über jedes einzelne Detail. Während des Verfahrens werden auch noch einmal alle 13 Videos ganz genau von dem Gericht analysiert. Ich habe den genauen Inhalt bis jetzt nicht eindeutig beschrieben, weil ich das irgendwie geschmacklos finde. Aber so viel kann man sagen. Die Videos sind extrem unterschiedlich und das macht die Analyse auch so schwierig. Es gibt Szenen, in denen Gina Lisa scheinbar teilnahmslos daliegt, während die beiden Männer sie abwechselnd penetrieren. In manchen Videos sieht es so aus, als würde sie das geschehen lassen. In anderen sagt sie klar Nein oder hör auf. In einem weiteren trinkt sie Alkohol, singt oder tanzt und wirkt insgesamt gut gelaunt. Und genau diese verschiedenen Szenen machen die Analyse und auch die Einordnung, ob das eine Vergewaltigung war oder nicht, sehr schwierig. Gina Lisa, Pardes F. und Sebastian Castillo Pinto geben ihre Aussagen ab. Sebastian hat auch einen Auftritt im Frühstücksfernsehen und präsentiert da seine Sicht der Dinge.
Sie ist gegen 5.30 Uhr nach dem Club bei mir damals am Kudamm klingeln gekommen, in meiner Privatwohnung. Und es war von Anfang an halt dann, als sie auch in der Wohnung war, so verständlich, dass wir einen schönen Abend dort haben und auch alles Sex haben. Und es waren keine Drogen im Spiel. Und es hat auch keine Vergewaltigung stattgefunden.
Ja, krass. Das gibt's dann so morgens um 6 auf Sat.1 im Frühstücksfernsehen. Also das sind dann natürlich ganz klar auswendig gelernte, vorab vom Anwalt diktierte Sätze. Sex ja, Drogen nein, Vergewaltigung nein. Das bleibt dann so hängen. Der sagt dann da ja auch noch, dass Gina bis um 18 Uhr geblieben ist. Und um 21 Uhr ruft Gina Lisas Anwältin an und fragt, ob er Gina Lisa nicht nach Mallorca begleiten will. Und er sagt ab, weil er arbeiten muss. Also, jetzt mal ganz kurz außer Acht gelassen, was da passiert ist und dass sie dann noch so lange da bleibt und trotzdem mit dem in den Urlaub fahren will. Ich bin echt darüber gestolpert, die lässt das echt dann so offiziell über eine Managerin anfragen. Also nachdem sie auch den ganzen Tag da war und den ja auch sehr gut kennt.
Ich habe das aber anders verstanden. Ich habe das eher so verstanden, dass es eine organisatorische Sache ist, dass die Managerin dann vielleicht auch gleich den Flug bucht für ihn und die Termine abspricht. Also dass es eher eine praktische Sache ist.
Ja, okay.
Ist natürlich auch ein Klassiker, weil natürlich er will damit natürlich sagen, hä, war doch alles in Ordnung, sie wollte danach noch sogar mit mir im Urlaub fahren. Aber das ist ja tatsächlich auch ein Klassiker, ne? Also selbst wenn das so war, das heißt ja noch nichts, ne? Also Frauen machen das dann ja auch oft im Nachhinein, dass sie mit dem Täter noch irgendwie Zeit verbringen, gerade wenn das jemand aus dem privaten Umfeld war oder vielleicht sogar der eigene Freund war oder jemand, in den man verliebt ist oder was auch immer, weil man es dadurch eben auch ungeschehen macht, weil man will ja nicht vergewaltigt worden sein. Ne? Also das ist irgendwie so ganz interessant, dass das Leute nicht verstehen, warum das, also ich finde, ein total nachvollziehbares Gefühl ist, was man danach hat. Man will ja, dass alles gut ist, so, ne? Deswegen finde ich auch das nicht so wirklich komisch.
Also es kann ja auch sein, jetzt spekulieren wir hier rum, ne? Aber es kann ja auch sein, dass man in so einer Situation noch nicht checkt, dass das jetzt eine Vergewaltigung war, sondern dass man das halt erst im Nachhinein checkt.
Ja, und vor allem, weil sich ja nicht daran erinnert und weil die Videos ja auch noch nicht geleakt wurden.
Ja.
In dem Video kommt auch noch sein Anwalt zu Wort und der Frauenhass ist dem wirklich im Gesicht abzulesen. Seine Argumentation ist, Gina Lisa hat das Ganze für Aufmerksamkeit gemacht, den Prozess ja bereits super zu ihren Gunsten ausgeschlachten, also als PR-Stunt und so weiter. Und da frage ich mich, welche Frau hat jemals eine Karriere auf so einem Fall aufbauen können, ne? Und verdient damit auch noch ihr Geld. Sie war ja gerade voll dabei, sich eine Karriere im Fernsehen aufzubauen und den Stempel will man ja nun wirklich nicht haben als Frau. Also das, finde ich, hinkt so vorne und hinten, dieses Argument.
Das ist ein absurder, ist wirklich ein absurder Vorwurf. Also da geht niemand geht ja freiwillig dadurch.
Nee,
also.
Dieser Anwalt ist auch so voller Verachtung und das ist so unempathisch und schrecklich. Kann man sich kaum angucken. Und um noch klarer zu machen, wie zu der Zeit mit so einem Thema umgegangen wird, in diese Stimmung hinein veröffentlicht das Unternehmen Wiesenhof eine wirklich unpassende Werbung mit Atze Schröder.
Und? Seid ihr bereit für die größte Wurst des Sommers? Hier ist das Ding. Danach müssen Gina und Lisa erstmal in die Traumatherapie.
Beim Werberat gehen danach über 1000 Beschwerden ein und Atze Schröder bekommt so viel Hass, dass er sich kurze Zeit später auf Facebook dafür entschuldigt. Er schreibt am 25. Juni, der Werbespot ist vor einem Jahr gedreht worden und hätte niemals veröffentlicht werden dürfen. Schon gar nicht jetzt, wo er einen Bezug herstellt, der ekelhaft ist und so nie gedacht war. Wurde er aber? Ich entschuldige mich dafür. Wie es so ist im Leben, manchmal denkt man nicht nach und macht eine große Dummheit, die man hinterher bereut. Ich werde umgehend 20.000 Euro an roterkeil.net spenden und einen Benefits-Show spielen. Tut mir leid, dass ich so dämlich war. Euer Atze. Wiesenhof nimmt die Werbung danach runter und entschuldigt sich auch öffentlich.
Also ich habe mal die Kommentare von diesem Facebook-Post von dem geguckt, der ist immer noch online. Also du findest da nur Hass. Also so richtig abgekauft haben die Leute das ihm offensichtlich nicht damals. Ich glaube jetzt schon, dass Schröder damit keinen Kommentar zum Vergewaltigungsvorwurf machen wollte. Aber die Deppen vom Wiesenhof, die haben sich wahrscheinlich echt gedacht, ah, das ist ja gerade im Gespräch, das ja, haben wir doch Wahnsinn. Mal ganz schnell raus. Ja. Weil, also das ist ja auch ohne den ganzen Kontext schon dämlicher Humor, der aber so ein bisschen so Atze-Schröder-Humor ist, wie ich ihn damit verbinde. Aber mit diesem Kontext finde ich das echt unerträglich.
Ja. Am 10. Juni wird dann endlich auch das Video gelöscht, um das es in dem Verfahren bei Gina-Lisa geht. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es immer noch einen Ausschnitt auf Pornhub, der bis dahin über 1 Million Mal angeschaut worden war. Die Videos sind da bis heute auch nicht wieder aufgetaucht, fliegen aber natürlich irgendwo rum, das Internet vergisst ja nicht. Jetzt aber zur Revision, die Szene vom Anfang. Der zweite Termin ist am 27. Juni 2016. Dieses Mal stehen fast 100 Menschen, vor allem Frauen, vor dem Amtsgericht Tiergarten in Berlin. Sie halten Schilder hoch und darauf steht, Nein heißt Nein oder auch nach 1000 Mal Ja kann eine Frau noch Nein sagen. Während der Verhandlungen rufen die Demonstranten weiter, Nein, Nein, Nein. Die Stimmung ist aufgeheizt. Es gibt immer wieder Pausen, in denen Gina-Lisa vor die Kamera tritt und Interviews gibt. Dann schafft es auch noch eine Femenaktivistin ins Gerichtsgebäude zu kommen. Auf ihrer nackten Brust steht Still not asking for it und auf ihrem Rücken No means no. Sie wird von Polizisten wieder aus dem Gebäude gebracht.
Ich habe mal nachgeschaut. Also Femen sind nicht mehr so richtig doll aktiv heute. Das ist eine in der Ukraine gegründete feministische Gruppe, seit 2018 ungefähr am Start. Vor allem bekannt durch Oben ohne Auftritte und die Blumengrenze im Haar. Mhm. Aber wie gesagt, bisschen in der Versenkung verschwunden. Die Gründerinnen sind alle verstritten oder tot. Das klingt jetzt bitter, ja. Stimmt aber.
Okay. Die Revision wird abgewiesen. Gina-Lisa wird zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro verurteilt. Danach stürmt sie aus dem Gerichtssaal, mehrere Kameramänner rennen ihr hinterher. Am nächsten Tag sitzen sie und ihr Anwalt wieder im Frühstücksfernsehen. Der Moderator fragt sie ganz direkt, ob sie denn gelogen hat. Laut dem Gerichtsurteil hat sie das ja.
Nein, ich habe nicht gelogen. Und für mich ist das jetzt der Horror schlechthin, was jetzt passiert ist. Ich hätte mir das Ganze gar nicht so schwer vorgestellt, dass es so auch über 4 Jahre jetzt und was ich da mit und durchmache. Ich sehe nicht, ich würde gerne mal verstehen, was ich davon habe. Was soll mein, warum soll ich sowas erzählen? Warum? Was habe ich davon?
Mir fällt es hier wirklich extrem schwer, objektiv zu bleiben. Aber vielleicht muss ich das auch gar nicht. Ich bin ja zum Glück keine echte Journalistin, ne? Ich finde nämlich, obwohl die Situation vielleicht an ein paar Stellen nicht die Kriterien erfüllt, die das Gesetz vorschreibt, bin ich emotional bzw. empathisch ganz klar bei Gina-Lisa. Das, was ihr da passiert ist, ist unmöglich und die Typen haben sie zumindest sexuell benutzt und ausgebeutet. Mir egal, ob das aus rechtlicher Sicht eine Vergewaltigung war oder nicht, aus menschlicher Sicht war es das auf jeden Fall für mich. Allein, weil sie das Video veröffentlicht haben und das zu Geld machen wollten, das reicht mir schon.
Also ich habe einen Artikel aus der SZ gefunden von damals und ich zitiere jetzt gleich mal das Fazit. Der Artikel heißt, eine Welt voller Schatzis, wer ist Gina-Lisa wirklich? Also Zitat. Zwar wissen nur 3 Menschen, was genau am 3. Juni 2012 in der Wohnung nahe Kudamm passiert ist, aber jetzt nach Einsicht in Gina-Lisas Welt kann man ein paar Fragen durchaus klar beantworten. Ist Gina-Lisa auf dem Video aus der Nacht benebelt? Ja. Ist sie weggetreten? Nein. Sagt sie laut und deutlich Nein zu sexuellen Handlungen? Ja. Hören die Männer dann damit auf? Ja, aber nicht sofort. Respektieren sie Gina-Lisa? Null. War für die beiden Männer in der Situation erkennbar, dass Gina-Lisa das als Vergewaltigung empfindet? Nein. Ist es nachvollziehbar, dass Gina-Lisa das, als sie es später sieht, als Vergewaltigung empfindet? Ja. Ist das widersprüchlich? Ja. Ist es ehrlich? Ja, auch. Fast schon gut zusammen, oder?
Ja, finde ich auch ziemlich on point. Das Urteil ist, wie ihr euch denken könnt, extrem schlimm für sie. Aber es bedeutet auch, dass der ganze Stress erst einmal vorbei ist und sie sich wieder anderen Themen zuwenden kann. Und auch ich fühle mich hier jetzt wieder anderen und leichteren Themen aus ihrem Leben zuwenden. Es sind nämlich auch während des Prozesses, also zwischen 2012 und 2016, Sachen in ihrem Leben passiert, die nichts mit der Justiz zu tun hatten.
Ja, Gott sei Dank, aber das ist auch echt ein wichtiger Punkt, finde ich. Also wenn wir so Geschichten erzählen, das wirkt ja immer so, als ob das dann die einzige Sache ist, die mit den Leuten passiert. Aber gleichzeitig geht das Leben ja irgendwie auch immer noch weiter. Also deswegen kann man sich ja vorstellen, jetzt gibt es so einen Rückspulsound in Highspeed und dann geht's halt wieder mit 2012 weiter.
Absolut. Gina-Lisa hat nämlich Bock auf Öffentlichkeit, hat Bock auf Fun, auf Männer und hat garantiert keinen Bock, jetzt nur noch das Opfer zu sein. Deswegen Hut ab, dass sie einfach weitermacht. Resilienz nennt man das, glaube ich. 2012 zum Beispiel kommt sie mit David Ortega zusammen. Wir haben schon kurz darüber berichtet in Folge 1. Den kennt man auch aus dem Reality-TV, vor allem von Big Brother und Köln 50667. Diese Beziehung fängt wahrscheinlich schon Ende 2011 an und endet vor der besagten Nacht im Juni. Im Herbst 2012, also ungefähr zeitlich dann, als Gina Lisa ihre Aussage bei der Polizei macht und die Verfahren beginnen, kommt eine Werbung von Red Kuhn raus, die überall im Fernsehen läuft. Diese Werbung wird 2013, also ein Jahr später, vom Werberat gerügt. Das Argument, sie verschaffe den Eindruck, dass Frauen billig und leicht verfügbar seien.
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die billigste im ganzen Land?
Ich!
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 Also ich bin ja so ein bisschen hin und her gerissen hier, ne? Also die machen ja alle mit. Die sind ja irgendwie alle in on the joke, deswegen, man könnte sagen, ist ja deren Sache. Also spricht jetzt nicht so krass für Self-Love und so, wäre jetzt mein Instant-Urteil, was schade ist. Aber man kann es auch erstmal nicht ändern aus der Entfernung, oder? Wie siehst du das?
Ja, ich habe mir das jetzt auch nochmal angeguckt. Ich finde, das ist so drüber und so übertrieben, dass ich es irgendwie okay finde. Die machen es ja eindeutig darüber lustig, dass alle Leute das über sie sagen, ne? Also es ist ja total satirisch, schon fast.
Ja.
2013 und 2014 gibt es dann leider nicht viele Jobs oder öffentliche Auftritte von Gina Lisa. Vielleicht setzt sie in der Zeit dann doch der Anfang von dem Verfahren zu oder Werbepartner werden von dem Prozess abgeschreckt. Im Mai 2013 spielt sie ein Model in dem Musikvideo zu Sunglasses at Night von Sean Finn und Gino Montesano. Wichtig.
Die Namen.
Im Oktober 2013 ist sie zu Gast beim Neo-Magazin bei Jan Böhmermann. Sie und Jan sitzen auf Plüschpferden und spielen richtig übertrieben eine Szene von Bibi und Tina nach, wie die beiden über Jungsprobleme reden. Vorher läuft noch die Titelmelodie von Bibi und Tina umgedichtet auf Janni und Gina. Gina Lisa hat während der ganzen Szene einen Lachkrampf.
Du, Janni?
Ja, Gina?
Wie stellst du dir denn eigentlich dein erstes Mal vor?
Ach, weiß ich irgendwie nicht. Mich soll ein, weiß ich nicht, vielleicht soll mich ein wohlhabender, gut gebauter Ölprinz aus dem Morgenland so kräftig Artergo mit seinem stolzen Krummsäbel verwöhnen, dass ihm vor lauter Wollust die Kamera aus der Hand fällt.
Also ich finde das schon unangenehm, ehrlich gesagt. Also jetzt hier so Gags zu machen über gefilmt werden beim Sex, zu diesem Zeitpunkt läuft ja der Prozess schon.
Ja. Abgesehen von den beiden Auftritten hört man 2013 nicht so viel von ihr. Und 2014 dann noch weniger. In dem Jahr kommt sie mit dem türkischen Fußballspieler Emir Küçükkökül zusammen. Die Öffentlichkeit erfährt das aber erst knapp anderthalb Jahre später, nämlich 2016. Auch hier merkt man wieder, sie ist mit ihrem Privatleben deutlich verschwiegener. 2016 startet sie wieder ihr erstes größeres Projekt, und zwar ein ganz tolles Projekt, zusammen mit ihrem guten Freund Florian Wess.
Also Florian Wess, das ist natürlich der Sohn von Arnold Wess. Und dieser Arnold Wess und sein Bruder Oskar Wess, den kennt man auch als die Botox Boys. Den Namen, den bekommen die von der Bild, nachdem Beitrag über die beiden bei dem Magazin Punkt 12 von RTL durch die Medien geht. Also da geben die beiden ein Interview und sprechen über ihre vielen Schönheits-OPs. Und danach nutzen die beiden den Namen Botox Boys selbst und machen zusammen Musik, also nach dem Artikel. Und Florian Wess sieht definitiv auch aus wie ein Sohn eines Botox Boys. Also ähnlich wie bei Gina Lisa hat er auch einen ziemlich künstlichen Look. Der hat gemachte Lippen, gemachtes Gesicht. Und Florian kennt man auch aus so Reality-Formaten. Das fängt 2012 mit Big Brother an. Und der ist übrigens auch 2016 bei dem Verfahren immer mit dabei. Also den sieht man auf den Videoaufnahmen, die es davon gibt, neben Gina Lisa herlaufen. Also das ist schon ein klares Zeichen dafür, die sind wirklich befreundet auch da.
Und was machen die beiden zusammen? Sie machen Musik. Sie haben einen richtig top 90er Jahre Revival Act mit dem Namen Gina Lisa und Florian Wess. Im Juni 2016, also im gleichen Monat wie das Gerichtsverfahren, bringen die beiden eine Coverversion von Aquas Barbie Girl raus.
Auch da muss man eigentlich nur den Namen aussprechen und es ist ein Ohrwurm, finde ich. Also der Song unterscheidet sich in fast nichts vom Original. Also das ist schon geil, das überhaupt neu aufzunehmen, aber nichts zu verändern. Ist jetzt kein richtiger Hit geworden. Die Stimmen sind so krass bearbeitet. Man erahnt, dass vielleicht von den Originalstimmen einfach nicht so viel zu holen ist.
Danach folgt aber trotzdem ein ganzes Album. Zu dem Projekt gibt sie der Bild auch ein Interview.
Wir sind zusammen Barbie und Ken. Wir haben ein Album auf die Beine gestellt. Wie wir das geschafft haben, weiß ich auch nicht. Wir können beide nicht singen, wir wissen es. Aber trotzdessen, Sony unterstützt uns, Sony glaubt an uns. Wir haben mit Oliver Deville, einem megamäßigen Produzenten, haben wir ein Album auf die Beine gestellt. We Love the 90s. Wir sind mega happy darüber. Wir leben noch die Buffalo-Zeiten, Tamagotchi, Furby. Spice Girls, Backstreet Boys, ach, wie schön war es doch damals. Und wir holen diese schöne Erinnerung einfach zurück, auch wenn wir nicht so gut singen können.
Tja, und wirklich schade, ne? Nur knapp 10 Monate nach der Gründung, im April 2017, trennt sich das Duo leider wieder. Gina-Lisa erklärt das in einem Facebook-Post so. Ich bin 30 und Florian 36 Jahre alt. Barbie und Ken kamen einfach nicht an. Ich habe mich geschämt und es hat mich getroffen, wenn Leute gelacht haben und uns ausbuhen. Es hat einfach keine Sau interessiert. Ich habe keine Lust, mich zum Affen zu machen. Zu viele Auftritte waren einfach nur peinlich. Trotzdem wünsche ich Florian West nur das Beste und alles Gute für seine Zukunft. PS, es war unsere gemeinsame Entscheidung, das Projekt zu beenden.
Ey, ich finde, das ist mal ein starker Post.
Ja,
das finde ich richtig gut zu sagen. Ja. Also nicht nur zu sagen, so kein Bock, mich zum Affen zu machen, sondern auch, ich habe mich geschämt. Das finde ich irgendwie stark.
Ja, ich auch. 2017 sieht es aber auch so ein bisschen danach aus, als würde sie das Musikprojekt auch gar nicht mehr brauchen, weil es karrieretechnisch wieder bergauf geht. Der Grund, im Januar 2017 zieht sie ins Dschungelcamp.
Ja, also eben noch Gerichtsverfahren, jetzt schon Dschungelcamp. Es ist halt echt viel los bei ihr. Und natürlich erwartet halt auch jeder, auch ich damals, dass sie jetzt auspacken wird.
Also wir reden jetzt im Folgenden über ein paar TV-Formate, einfach so hintereinander weg, ne? Aber ich möchte die einfach gerne einmal alle erwähnen, einfach weil es auch so absurde Sachen gibt, die es im Fernsehen gibt. Die kennst du alle gar nicht, Heiko. Das ahnst du gar nicht, was es alles gibt, ne?
Ja.
Und deswegen fangen wir mal an, und zwar mit dem Dschungel, wie gesagt. Florian West zieht auch mit in den Dschungel ein und Mark Terenzi. Mit dem war Gina-Lisa ja 2009 zusammen, also auch schon vor 8 Jahren. Kurz vor dem Start der Show macht dann Gina-Lisas damaliger Freund Emil Kücükaklı mit ihr Schluss. Und zwar per SMS. Sie zieht also frisch getrennt in den Dschungel. Auch noch mit dabei ist Honey, alias Alexander Keen.
Honey.
Honey kennt man von GNTM aus der Staffel von 2016. Damals war er mit Kim Hinzo zusammen. Das ist die, der die langen blonden Haare sehr kurz abgeschnitten wurden. Dann gab es eine Szene, in der sie ihm die neuen Haare per Videocall gezeigt hat. Und er war komplett geschockt, hat sogar ein bisschen angefangen zu weinen. Sie hat ihn die ganze Zeit Honey genannt und daher kommt der Spitzname. Im Dschungel nennen ihn auch alle nur Honey. Gina-Lisa macht im Dschungel insgesamt eine echt gute Figur und bekommt sehr gutes Feedback. Es gibt keine krassen Ausraster, insgesamt ist sie sympathisch und cool drauf. Sie redet auch nicht von dem Gerichtsverfahren, das will sie vermutlich endlich hinter sich lassen. Mit Honey versteht sich Gina-Lisa im Camp extrem gut. Man sieht sie immer wieder zusammen kuscheln und sie unterhalten sich viel. So kommt auch das Gerücht auf, dass sie was miteinander haben. Gina-Lisa sagt aber, dass die beiden eher so wie Geschwister waren und sich einfach nur nett fanden. Mit ihrem Ex Mark Terenzi versteht sie sich auch wieder gut im Camp. Auch da gibt es natürlich Gerüchte, dass die beiden wieder zusammenkommen. Mit Honey kommt es dann aber an Tag 10 zu einem großen Streit. Er weigert sich, bei einer Prüfung mitzumachen. Bei der musste man seinen Kopf durch eine Halskrause in eine Box stecken und dann Wörter buchstabieren. Das ist an sich nicht schlimm, aber Honey will nicht, weil er als Kind mal eine Bronchitis hatte und schlechter atmen kann. Und außerdem sei sein Hals zu muskulös und die Krause zu eng. Das bedeutet natürlich, dass es keine Sterne, also kein Essen gibt. Honey grinst danach aber noch so richtig selbstgefällig in die Kamera und da bekommt Gina-Lisa das Gefühl, dass er sie vorher nur verarscht hat.
Also meine Augen sind auch aufgegangen. Der Flori hat immer gesagt, pass auf, was verstehst du, das ist so gut mit dem, der ist so link, Gina, du bist wieder so naiv, warum vertraust du wirklich immer allen Leuten so? Und das hat mir heute, würde er dann da draußen stand und so...
Das ist aufgesetzt. Das war
ich habe Angst gekriegt.
In der Folge sucht sie dann auch noch das Gespräch mit Honey und er bittet sie, ihr zu vertrauen. Und das macht sie dann auch. Sie umarmen sich und sie glaubt ihm. Dass Gina-Lisa Honey so schnell wieder verzeiht, findet alle im Camp komisch und Hanka Rakvic spricht sie auch darauf an.
Du bist dann aber auch sehr schnell, Gina, wieder zu... Wie war denn das Gespräch mit Alexander? Ich meine, es geht mich nicht an, aber wie kommt denn das jetzt, dass du wieder...
Jeder Mensch hat dann nochmal eine Chance verdient. Und ich mag auch immer keinen Streit und Stress. Und ich wurde schon oft verarscht, und weil ich immer wieder verzeihe.
Vielleicht solltest du für dich auch mal lernen, dich von Menschen dann auch für dich und deine Klugheit. Ich glaube, du vertraust auch zu schnell. Mhm. Deswegen passiert das auch alles. Die Menschen danken es dir eben nicht immer, weißt du?
Gina-Lisa sagt ja immer wieder selber von sich, dass sie naiv ist und oft zu schnell vertraut. Sie sagt auch immer wieder, dass sie genau deswegen so oft von Menschen verarscht wird. Und ich finde, hier merkt man das echt sehr deutlich. Honey schaut ihr tief in die Augen und sagt, du kannst mir vertrauen. Und dann umarmen sie sich und sie sagt sofort, ja, ich vertraue dir. Da muss ich übrigens wieder daran denken, dass wir in Folge 1 ja gehört haben, dass ihre Oma ihr als Lebenstipp so ein krasses Vertrauen in die Menschen beigebracht hat. Sie hat ja sowas gesagt wie, nur weil 100 Menschen schlecht sind, heißt das nicht, dass der 101. Mensch auch schlecht sein muss. Ich frage mich in solchen Fällen wie bei Honey, ob sie ihr damit so einen Gefallen getan hat, ne? Naja, Gina-Lisa fliegt an Tag 11 raus und sagt, dass es mit die schönste Zeit ihres Lebens war. Wow. Später in der Wiedersehensfolge fragt Sonja Zietlow sie noch, warum sie sich eigentlich nicht ausgezogen hat im Dschungel. Das wurde wohl von einigen Zuschauern angemerkt.
Angemerkt.
Da sagt Gina-Lisa, dass sie das ihrer Familie versprochen hat.
Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass sowas vertraglich geklärt ist. Also Gina, du kommst hier rein, aber sorry, dann wirklich nur inklusive Ausziehen. Läuft das nicht so? Du weißt doch sowas.
Ja, eher andersrum, dass man sagt, ich gehe zwar rein, aber nur ohne Ausziehen. Ich glaube, so rum.
Ach so, dass sie die Forderung stellt.
Ja,
okay.
Naja, glaube ich schon.
Okay.
Ein paar Wochen später, im März 2017, sehen sich Gina-Lisa, Florian und auch Hanni wieder. Und zwar beim perfekten Promi-Dinner. Und das liebe ich, Heiko. Da würde ich sofort mitmachen in der Podcast-Version. Und für euch alle kochen.
Bist du so, das wusste ich gar nicht. Guck mal schon wieder was. In jeder Folge lerne ich eine neue Facette von dir kennen. Dass du gerne kochst zum Beispiel, würde ich jetzt mal behaupten, das gehört irgendwie dazu dann. Das wusste ich nicht.
Ich koche sehr gerne und ich spreche auch immer, wenn ich koche, für mich selber das Voice-Over vom perfekten Dinner ein. Was das sagen würde, während ich gerade koche.
Gibt's eigentlich schon das perfekte Promi-Dinner als Podcast-Version?
Und wenn, du meinst jetzt nur Audio?
Ja.
Nee, aber ich würde das schon gerne im Fernsehen machen. Aber da sollen die ganzen Podcaster sein. Paulina Kraser, Ines Agnoli, die können da alle mit mir kochen zusammen.
Ach so.
Eine super Idee.
Ah, okay.
Beim perfekten Promi-Dinner gibt es auf jeden Fall wieder Stress und zwar wieder wegen Hanni. Gina-Lisa weint, weil Hanni ihre Visagistin wie einen Menschen zweiter Klasse behandelt. Das findet sie sehr schlimm. Sie sagt, dass ihre Visagistin Danielle für sie zur Familie gehört und ihr niemand wehtun soll. Als Florian dann an der Reihe ist zu kochen, weist er Hanni an der Tür ab. Vielleicht hat Gina-Lisa dann auch endgültig gecheckt, was das für ein Typ ist. Nach dem perfekten Dinner kommt ein weiteres Knallerformat, was ich tatsächlich geguckt habe. Dieses Mal verspricht sie ihrer Familie wohl nicht, dass sie sich nicht ausziehen wird. Sie geht nämlich zu Adam sucht Eva.
Ja, das Prinzip, das möchte ich gern erklären. Das ist nämlich, verschiedene Kandidaten und Kandidatinnen begegnen sich nackt und daten. Und dabei lernt Gina-Lisa das Model Antonio Carbonaro kennen. Gina-Lisa und Antonio werden von den anderen Teilnehmern der Show zum Traumpaar gekürt. Das heißt, sie dürfen an den einsamen Liebesstrand und da verbringen sie 24 Stunden gemeinsam und sollen sich dann eben entscheiden, also für oder gegeneinander. Und sie entscheiden sich füreinander und bleiben tatsächlich über ein Jahr zusammen. 2019 trennen sie sich dann und als Grund sagt Gina-Lisa, dass Antonio einfach viel zu viel trainiert hat. Teilweise dreimal am Tag. Außerdem hätten die beiden Fernbeziehungen und das war auf Dauer auch nichts. Also dreimal am Tag, finde ich, ist schon also ultimativer Respekt für diesen Schwachsinn. Also dann ist Trainieren ja wirklich einfach das komplette Leben.
Das ist ja auch ganz oft der Beruf von diesen Leuten, dass sie Fitness-Influencer sind oder Personal Trainer oder irgendwie sowas. Da macht es ja schon wieder Sinn.
Ja.
Aber was wirklich lustig ist, dass dieses Nacktsein, das versendet sich sofort. Also man guckt es und denkt irgendwie so, dieser Skandal ist, dass sie nackt sind, aber daran gewöhnt man sich nach einer Sekunde und dann ist es überhaupt gar kein Thema mehr. Und man hat sich schon gewünscht, dass sie mit Antonio zusammenbleibt. Ne? Der war irgendwie lieb. Das war ein ganz Lieber. Der hat sie mal ganz lieb behandelt, hat man im Gefühl. 2019 folgt dann noch ein Top-Trash-Format und zwar Stars im Spiegel, sag mir, wer ich bin von RTL. In dieser Show erfahren Prominente, was die Öffentlichkeit wirklich über sie denkt. Die Sendung moderiert wieder Sonja Zietlow.
Was für ein schreckliches Format, wie grauenhaft.
Ja. In der Folge mit Gina-Lisa wird sehr viel über ihre Schönheits-OPs gesprochen. Die Sirenik sagt da zum Beispiel, wir sehen uns nur alle paar Jahre und immer wenn ich sie wiedersehe, sieht sie völlig anders aus. Gina-Lisa sagt in einem Einspiel, dass ein Grund für die ganzen OPs ihre vielen negativen Erfahrungen sei. Sie habe angefangen, sich vor sich selbst zu ekeln und sich gesagt, das bin ich nicht. Sonja Zietlow fragt genau hier noch einmal nach.
Möchtest du quasi sozusagen eine andere Hülle haben?
Habe ich ja jetzt.
Ja, genau. Aber das war deswegen, weil...
Ist mir vieles passiert. Gut, an manchen Sachen bin ich selber dran schuld. Man muss echt aufpassen, mit wem man heutzutage was zu tun hat. Und naja, jetzt habe ich mich ein bisschen verändert, habe ein bisschen viel verändert. Aber wie gesagt, Charakter und Herz ist ja immer noch geblieben.
Ja, also die Leute reagieren ja schon wirklich sehr stark auf so durchoperierte Menschen. Mal einen ganz naiven Gedanken, woran liegt das eigentlich? Also ich meine, man könnte ja sagen, egal. Also wenn einem es nicht gefällt, egal, weil es ist ja nicht mein Problem, ist ja einfach höchstens das Problem des anderen Menschen. Wieso reagieren die Leute da so hart?
Naja, ich meine, sie macht das ja auch schon sehr in der Öffentlichkeit. Also dass Leute da jetzt überhaupt was zu sagen, damit muss sie, glaube ich, leben. Aber diesen Hate verstehe ich auch nicht so wirklich, vor allem, weil sie ja komplett offen damit ist, ne, warum sie das macht. Also alles, was man sich denkt, nämlich sie mag sich selber nicht, sie ist unzufrieden. Also das sagt sie ja sogar, ne? Und dann kann man sie auch wirklich in Ruhe lassen. Also sie gibt es ja zu. Da gibt es ja gar nichts mehr zu entdecken. Und von wegen, jetzt gib es endlich zu, macht sie ja schon, ne? Also da ist ja wirklich komplett der Wind aus den Segeln eigentlich, um sich negativ zu äußern.
Ich meine aber auch, wenn du jetzt jemanden auf der Straße siehst, das lockt ja auch schon so Reaktionen aus Leuten hervor, auch wenn das gar keine bekannte Person ist. Irgendwie ist dieses Operiertsein triggert anscheinend viele Leute, ist so mein Gefühl.
Ja, und ich meine, sie sieht natürlich auch krass aus. Das kann man ja schon auch ruhig so sagen, ne? Also sie sieht auf der Straße, würde ich mich jetzt auch nach ihr umdrehen. Das ist jetzt ja schon auf jeden Fall bemerkenswert, wie sie aussieht.
Ja, ich würde halt immer hoffen, dass so eine Person halt dann auch, dass sie sich selbst gefällt dann deswegen. Ja. Das ist ja alles okay.
Ja. So, weiter geht's. 2020, Corona-Jahr. Da hat sie keine großen Auftritte. Ich meine, in dem Jahr geht ja auch Corona richtig los. Wie gesagt, da geht es vielen aus der Unterhaltungsbranche so. 2021 kommt dann ein Format, was sie wahrscheinlich im Nachhinein bereuen wird, zumindest Teile davon. Es geht um Kampf der Reality Stars. Das Prinzip, mehrere Prominente wohnen für 4 Wochen in einer Bambushütte am Strand in Thailand. Dabei treten sie immer wieder in verschiedenen Challenges gegeneinander an, versuchen den Titel Reality Star zu bekommen. Aber es geht auch sehr viel darum, die Promis gegeneinander auszuspielen. Man kann Kandidaten nominieren und taktieren, wer rausfliegt und wer bleibt. Der Gewinner, die Gewinnerin bekommt dann 50.000 Euro. In Gina Lisas Staffel sind sonst noch Gina Lisas Ex-Freundin Luna, der ehemalige Bachelor André Mangold oder auch Frederik von Anhalt. Gina Lisa fängt mehrfach Streit an, vor allem mit Frederik von Anhalt. Vielleicht, weil er sie nicht adoptiert hat, ne? Und dabei merkt man auch, dass sie einige Male etwas zu viel getrunken hat. Eine Szene ist für sie im Nachhinein sicher am allerunangenehmsten. Sie versucht, André Mangold zu verführen, der aber offensichtlich keine Lust auf sie hat. Er weist sie immer wieder ab und das macht sie dann so traurig, dass sie weint. An diesem Abend verlässt sie dann die Show. Auf Instagram entschuldigt sie sich im Nachhinein für ihr Verhalten in der Show. Sie sagt, wenn man zu viel trinkt, kommt nur Scheiße bei raus. Das ist nicht in Ordnung. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Im August 2021 hat sie dann leider den nächsten unrühmlichen Auftritt im Fernsehen. Und zwar bei Promi Big Brother, die Late Night Show. Also sie ist nicht bei Promi Big Brother dabei. Sie ist eine der Prominenten, die zusammen mit Jochen Bendel und Melissa Carley die Show in der Late Night Show hinterher besprechen. Gina Lisa wirkt bei ihrem Auftritt angetrunken, unterbricht alle Anwesenden und wirkt allgemein neben der Spur. Und jetzt pass auf, Heiko, ich war an diesem Tag auch in dieser Sendung zu Gast. Da staunst du aber.
Das wusste ich gar nicht.
Nee, siehst du mal, die Prominenten besprechen das, also bin ich offensichtlich auch eine Prominente.
Ja.
Gina Lisa war nach mir dran.
Dann kennt ihr euch ja schon.
Ja, ich habe sie kurz vorher gesehen, die war nach mir dran. Und ich muss echt sagen, weil viele gesagt haben, ey, die ist total besoffen auf Drogen. Also das war auf jeden Fall irgendwas anderes. Also die war jetzt nicht so aus Spaß, hat die sich irgendwie was reingeballert, sondern da ist was schiefgegangen. Also ein bisschen so wie so Tabletten falsch reagiert und sowas. Also das war auf jeden Fall kein normaler Suff oder irgendwie Drogenabuse oder irgendwie sowas, sondern da war wirklich irgendwas nicht in Ordnung. So. Also deswegen, das muss man ihr echt lassen. Das war auf jeden Fall nicht eine Lifestyle-Geschichte, die man da gesehen hat.
Okay.
Nach 22 Minuten verlässt sie die Sendung wieder und einige Zuschauer machen sich auf Twitter Sorgen. Sie schreiben, was ist denn mit Gina Lisa los? Oder ich glaube, Gina Lisa braucht Hilfe. Sat.1 schneidet danach alle Szenen dieser 22 Minuten aus der Sendung. Ihre Erklärung dafür ist, dass sie am selben Tag ihre Corona-Impfung hatte und das noch die Nebenwirkungen waren. Alkohol hat sie keinen getrunken, sagt sie. Und wie gesagt, also irgendwie glaube ich ihr, dass da was irgendwie falsch gelaufen ist. Danach wird es etwas ruhiger um sie. Erst im März 2022 meldet sie sich mit einem Instagram-Post zurück. Sie hat einiges zu verkünden. Ihr erstes Bild ist ein Porträt von ihr mit dunkelbraunen Haaren. Die Bildunterschrift: The Queen is back. Gina reloaded, aber im Inneren noch dieselbe. Neuer Po, neue Brüste, Haare, Social Media und vieles mehr. Bald auch Onlyfans mit exklusiven Inhalten. Und sie sieht schon anders aus mit den dunklen Haaren. Und sie hat jetzt also einen Account, auf dem Fans mit einem zahlungspflichtigen Abo sexy Bilder von ihr anschauen können. In einem Interview mit RTL sagt sie, dass ihr das total Spaß macht und sie das Gefühl hat, ihren Fans auch etwas zurückgeben zu können. Sie macht aber keinen Hardcore-Content wie andere, sondern sie postet vor allem Videos oder Fotos in Unterwäsche. Mit diesem neuen Look sitzt sie dann auch in der Talkshow bei Brit. Brit fragt sie, wie sie ihr Leben der letzten Jahre beschreiben würde.
Ich finde es manchmal sehr gemein, dass andere Menschen überhaupt über mich urteilen können, die mich gar nicht kennen oder die über mich reden. Ihr kennt mich gar nicht, ihr habt gar nicht das Recht, überhaupt euren Mund gegen mich aufzumachen, weil beschäftigt euch mal mit mir, hängt mal wirklich mit mir ab, seid mit mir, dann wisst ihr, ich bin der herzlichste Mensch, ich würde mein letztes Hemd geben, ich habe wirklich was auf dem Kopf und ich bin fleißig, helfe meiner Familie, ich weiß nicht, ich kann kochen, ich kann putzen, ich kann gefühlt alles.
Ich finde, man merkt hier, wie unglaublich wichtig es Gina Lisa ist, bodenständig und real zu sein. Und dass sie darunter leidet, dass andere oft nicht hinter ihre Fassade gucken und sie nur auf ihr künstliches Äußeres reduzieren.
Ja, ist klar, finde ich. Ne? Also für sie ist das halt irgendwie gar kein Widerspruch in sich. Für viele Leute schon. Also sich dann da immer so missverstanden zu fühlen, stelle ich mir vor, es muss schon hart sein.
Ja, anstrengend auch. 2023 ändert Gina Lisa ihren Look dann aber wieder zu blond. Sie sagt, dass sich das ihre Familie, ihre Freunde und auch unzählige Fans so gewünscht haben. So kennt man sie. Und mit diesem neuen Look nimmt sie wieder an einem neuen Reality-TV-Format teil. Bei Forsters Rampensau, ProSieben und Join. Das habe ich gerne gesehen, muss ich echt sagen. Das Prinzip dieses Mal ist, 9 Promis ziehen mit ihren ebenfalls prominenten Lebenspartnern, Freunden oder Familienmitgliedern in ein Selbstversorger-Forsthaus. Dabei läuft 24/7 die Kamera. In der Zeit absolvieren die Promis dann verschiedene Challenges.
Ey, dieses Forsthaus Rampensau. Ich habe den Namen immer gelesen und ich habe irgendwie gedacht, das ist so eine Art Online-Gag. Also, dass Leute sich so einen Namen ausdenken für so ein absurdes Format, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass das wirklich, also wirklich eine Show ist.
Na, das soll so ein bisschen sein wie Sommerhaus der Stars, nur in nicht so gemein und mobbingmäßig. Das hat irgendwie funktioniert.
Okay.
Und Gina-Lisa wirkt von Anfang an fröhlicher und besser drauf als in den anderen Formaten in den letzten Jahren, also speziell jetzt bei Kampf der Reality Stars. Sie trinkt auch nichts, obwohl die anderen Kandidaten ziemlich viel und regelmäßig trinken. Und das bemerken die anderen auch sofort und merken an, wie komisch sie das finden. Ihre Aussage dazu?
Man kann auch Spaß haben und gut drauf sein, ohne Alkohol. Ich habe oft in der Vergangenheit einfach verkackt und da stehe ich auch zu, wegen diesem scheiß Alkohol.
Also sozialer Druck, Saufen, das kennt man ja. Alle wollen einen pushen, selbst wenn man gute Gründe hat, nicht zu trinken, welche auch immer. Ich kenne das noch so aus der Vergangenheit bei mir, eher so mit BTM. Da muss man schon so ein bisschen gegenhalten. Hast du das mal gehabt? Kennst du das?
Was ist denn BTM? Was meinst du denn damit?
Betäubungsmittel.
Betäubungsmittel, hattest du Druck, die zu nehmen in deiner Peer Group?
Ja.
Echt, was denn?
Ja, wie was denn?
Ne, was für Betäubungsmittel? Was für BTM?
Koks zum Beispiel?
Wirklich? Da gab es Leute, die gesagt haben, die Druck aufgebaut haben, dass du koksen sollst.
Es gibt ja so einen offensichtlichen Druck, würde ich mal sagen, also wo man sowas ausspricht. Und dann gibt es so einen gefühlten Druck, wo nicht ganz klar ist, ob der tatsächlich da ist oder nicht. Also das Zweite bei mir auf jeden Fall. Das Erste würde ich sagen schon. Also jetzt nicht richtig schlimm, aber... Doch.
Echt krass. Nee, das habe ich wirklich, also mit BTM wirklich gar nicht. Ich kenne das natürlich von Alkohol, weil ich natürlich auch manchmal so lustige Trinkgeschichten von früher erzähle oder wie ich irgendwo mit wem irgendwann mal was getrunken habe. Das mache ich auch manchmal, weil niemand muss ein Promi sein. Und ich merke dann schon, dass Leute gerade, die mich nicht kennen, immer super enttäuscht sind, dass ich gar nicht so viel trinke. Erstens, zweitens auch wirklich früh nach Hause gehe und überhaupt nicht so ein Partykracher bin. Also bei meinen Auftritten ist es regelmäßig so, dass Leute hinter mir mit einem Saufen gehen wollen. Ich immer sage, Leute, ich muss doch morgen aber wieder auftreten. Also das geht ja nun nicht. Ja, kenne ich auf jeden Fall. Ich finde, das ändert sich aber gerade auch ein bisschen. Ne? Also ich finde jetzt, wenn man sagt, ich trinke nichts, da kriegt man eigentlich kaum noch irgendeinen blöden Spruch.
Ja, gut. Ich meine, ich glaube, ich bin auch über das Alter hinaus, wo das noch so ein relevanter Punkt ist. Ne? Aber kann sein, dass ich das jetzt auch, also wäre ja gut.
Bei Forsters Rampensau bandelt Gina-Lisa dann mit Diogo an. Diogo Sangre kennt man auch aus dem Reality-TV, zum Beispiel aus Temptation Island in der Staffel von 2020, dann Ex on the Beach und Are You the One. Diogo kommt in diesen Formaten immer sehr gut bei Frauen an und lässt auch nichts anbrennen und ich finde ihn auch richtig gut. Kannst du ja mal googeln. Ganz toller Mann.
Ich weiß ganz genau, wer das ist.
Mit den Gesichtstattoos. Doch, ganz lieb. Ein sanfter Riese ist das.
Der hat hier in Köln hat der ein Tattoo-Studio,
ja,
soviel ich weiß.
Ist auch ein sehr erfolgreicher und guter Tattoo-Artist. Und obwohl Forsters Rampensau kein Dating-Format ist, organisiert die Redaktion der Sendung ein Date nur für Diogo und Gina-Lisa. Die beiden gehen alleine picknicken und verstehen sich richtig gut und flirten die ganze Zeit. Gina-Lisa sagt aber in den Interviewsequenzen, dass sie inzwischen so oft verarscht wurde, dass sie nicht mehr vertrauen kann. Die meisten Männer wollen nur durch sie berühmt werden und da hat sie gar keinen Bock mehr drauf. Aber so unterm Strich, finde ich, merkt man schon, dass es ihr in diesem Format gut geht.
So viel habe ich auch in meinem ganzen Leben noch nicht gelacht. Das ist schön. Ich habe mein Lachen vermisst. Ich habe mein Lachen irgendwie über die Jahre ein bisschen verloren gehabt und bin sehr froh darüber, dass ich jetzt endlich wieder so viel lache. Es ist schön.
Na, also sie hat sich auf jeden Fall irgendwie wieder gefangen. Deutlich besser als die Jahre zuvor auf jeden Fall. Sie lacht extrem viel, wirkt gelöst und trinkt, wie gesagt, auch nichts. Das sagt sie auch nach dem Date mit Diogo. Man weiß ja nicht viel, wie es ihr privat ging nach dem Gerichtsverfahren, aber man kann vermuten, dass sie währenddessen und auch danach keine leichte Zeit hatte. Nach dem Date knutschen Gina-Lisa und Diogo sehr viel und schlafen danach auch im gleichen Bett und da haben die beiden auch Sex. Ihre Teampartner, Flocke, das ist der Partner von Diogo, und Elsa von Gina-Lisa, liegen noch im Hochbett daneben, als es anfängt und verlassen dann fluchtartig das Zimmer.
Flocke ist eigentlich so ein geiler Punkname, oder?
Ja, ist auch ein kleiner Punker. Das hört sich jetzt natürlich irgendwie krass an, also dass die Sex im Fernsehen haben, aber das ist in den Reality-Formaten irgendwie schon echt üblich. Ne? Also bei Are You The One zum Beispiel, da gibt's den Boom Boom Room und auch bei Temptation Island und sowas, da gibt's dafür immer extra Räume für Sex und da kräht kein Hahn mehr nach.
Okay.
Gina-Lisa schneidet bei den meisten Challenges des Formats jetzt nicht so gut ab und bei manchen kann sie auch gar nicht mitmachen, wegen ihrer aktuellen Schönheits-OP. Sie hat sich nämlich einen Brazilian Buttlift machen lassen. Lifestyle-Journalist Heiko Bär. Ich weiß natürlich, was das ist, aber kannst du das kurz erklären?
Du willst jetzt abgleichen, ne? Also das gilt so als die gefährlichste Schönheits-OP der Welt und dabei wird Fett aus anderen Körperteilen entnommen und dann in den Hintern gespritzt. Ein Patient von 3000 stirbt, das ist so die Statistik, weil es das Risiko einer Fettembolie gibt. Also da kommt dann etwas von dem abgesaugten Fett in die Blutbahn und das kann dann eine Embolie auslösen. Das heißt, die Blutbahnen werden verstopft und dann kann der Körper nicht mehr mit genügend Sauerstoff versorgt werden. Und Gina Lisa ist da vermutlich auch so vorsichtig, weil sie nach ihrer Operation auch Komplikationen hatte. Also die war im Sommer 2023 in der Türkei. Ich glaube, viele Leute, korrigier mich, fliegen dafür dann in die Türkei. Ne?
Ja.
Danach hatte sie für eine Woche 40 Grad Fieber und Todesangst. In Deutschland muss sie noch Wochen später Infusionen bekommen und hat auch lange danach noch Schmerzen. Also kein Spaß.
Oh, grauenhaft. Also das ist wirklich eine grauenhafte Vorstellung. Gina Lisa zahlt übrigens nie etwas für ihre Schönheits-OPs. Sie lässt sich die immer sponsern und teilt die Ergebnisse dann auf Instagram, wo sie dann für die KosmetikerInnen und Schönheitschirurginnen Werbung macht. In der Szene, in der sie sagt, dass sie an einer Challenge wegen ihrer OP nicht mitmachen kann, wird sie sehr emotional. Sie weint und entschuldigt sich sehr oft dafür. Ihre Teampartnerin Elsa nimmt sie dann in den Arm und meint, dass es in Ordnung ist und sie das nicht machen muss. Das rührt Gina Lisa total. Und ich finde, das zeigt noch einmal, was für schlechte Erfahrungen Gina Lisa gemacht hat. Eigentlich sollte die Reaktion von Elsa ja selbstverständlich sein. Ne? Mhm. Gina Lisa ist aber so doll davon gerührt und verwundert und sagt, dass noch keiner so hinter ihr gestanden hat wie Elsa. Diogo und Gina Lisa versprechen sich, dass sie sich nach der Show noch weiter treffen werden. Er wird dann auch Teil ihres ganz eigenen und brandneuen Reality-TV-Formats bei Gina Lisa läuten die Hochzeitsglocken, weil es seit dem 8. Februar auf Join läuft und auch im Free-TV. Also ich habe da mal reingeguckt und ich würde auf jeden Fall sagen, ihr geht's gut. So. Und damit kommen wir zum Ende, weil das ist das, was Gina Lisa aktuell macht. Aber wir kommen noch nicht ganz zum Ende, weil ich werde gleich noch ein Interview mit ihr aufnehmen.
Ich erwarte ein sensationelles Interview, ganz einfach. Um einfach den Druck auch ein bisschen mal auf dich zu erhöhen, weil ich glaube, das brauchst du.
Ja, ich glaube, das wird aber ganz easy mit dir. Ich glaube, die ist sehr, sehr nett und sehr, sehr lieb und ich finde sie ja einfach gut deswegen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil für mich bleibt sie immer noch ein bisschen mysteriös. Ne? Sie schafft es dann doch, einen großen Teil ihres Lebens privat zu halten und das sei ihr ja auch vergönnt. Ne?
Tja,
mal gucken, worüber ich mit ihr spreche. So, das war's. Seid gespannt, wie es weitergeht. Nach Gina Lisa kommt auf jeden Fall mal wieder ein Prachtmann, Heiko. Ne? Willst du das mal ankündigen?
Ja, wir sprechen über einen Mann, der mich in meiner Kindheit sehr geprägt hat und wo es so eine Wasserscheide gibt. Es gibt Leute, die dem halt bis heute deswegen sehr viel, um nicht zu sagen alles, verzeihen. Und dann gibt es die, die seine Anfänge eigentlich gar nicht mehr richtig kennen und gar nicht nachvollziehen kann, was für eine Ausstrahlung der mal hatte. Ich spreche von Boris Becker.
Wahnsinn, da freue ich mich auch wirklich ganz anders drauf, als auf das Interview jetzt mit Gina Lisa. Und dafür könnt ihr nächste Woche wieder einschalten. Eine Sonderfolge, Mensch Gina Lisa, das große Interview hier in diesem Feed. Und wenn ihr uns mögt, ja, dann schreibt uns auch mal eine positive Bewertung und drückt auf die Abo-Glocke, damit ihr immer Bescheid wisst, was, wann, wie, wo, wann kommt. Also, macht das doch. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Elena Gruschka. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao. Es ist okay. Also, ich habe schon schlimmer aufgenommen. Es war schon mal schlimmer.
Mensch ist ein Podcast von 7-1 Audio, produziert von den Wake Word Studios.